Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dieser Woche werfen wir einen intensiven Blick auf eine Branche, die zuletzt stark unter Druck stand, den Möbelhandel. Unser aktueller Branchenbericht Möbel, der gerade frisch erschienen ist, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes, zeigt, der Möbelmarkt hat sich 2025 insgesamt stabilisiert, auch wenn die Erwartungen mit Blick auf die aktuellen Krisen gedämpft bleiben. Ein Blick auf die Entwicklung der Vertriebswege macht zudem deutlich, wie hoch die Dynamik im Möbelmarkt weiterhin ist. Insbesondere große filialstarke Anbieter behaupten sich in diesem Umfeld. Auch deshalb möchten wir euch heute eine frühere, aber nach wie vor hochaktuelle Handelbar-Folge noch einmal ans Herz legen. Mein Gespräch mit Markus Overhoff, Head of Insights bei IKEA. Gemeinsam haben wir darüber gesprochen, wie viel IKEA über das Möbelkaufverhalten weiß, wie sich Customer Journeys verändern und welche Erwartungen Kundinnen und Kunden an den Möbelkauf von morgen haben. Eine Folge mit vielen spannenden Einblicken, die hervorragend zu den aktuellen Marktdaten passt. Aber hört selbst hinein.
Es geht ja immer darum, zu verstehen aus der Verbrauchersicht, wie komme ich möglichst nah an den Kunden? Was ist der Bedarf des Kunden und wie erfülle ich mit dem, was wir haben, natürlich die Kundenerwartungen am besten? Und wir lieben es auch, Sachen auszuprobieren. Anders kriegt man ja auch den wirklichen Nutzen, den wirklichen Benefit von verschiedenen Lösungen auch nicht wirklich raus. Also testen, wie die Planungsstudio funktioniert. Wir testen, wie Click und Collect funktioniert. Wir testen, wie Click und Collect Near You, also klassische Abholstationen, so wie so Paketboxen außerhalb unserer Stores funktionieren. Und dann entscheiden wir irgendwann, wo macht es Sinn, wo macht es auch keinen Sinn. Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Markus Overhoffer bei uns, Head of Insights bei IKEA. Mit Markus habe ich darüber diskutiert, wie wichtig es ist, in Zeiten Trägerkonsumstimmung die Erwartungen der Kunden stets im Blick zu behalten, neue Services anzubieten und neue Dinge auszuprobieren. Markus hat uns klar aufgezeigt, warum IKEA auch in 5 Jahren noch erreichbar, erschwinglich und nachhaltig sein wird. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumlichkeiten begrüßen darf. Markus Overhoff ist bei uns, Head of Insights bei IKEA. Hallo Markus, grüße dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du die mindestens 1,5 Stunden auf der Autobahn auf dich genommen hast, dass wir hier persönlich über super spannende Fragen zu einem super spannenden Unternehmen dann auch sprechen können.
Köln hat mich nicht so viel aufgehalten, wie ich dachte in dem Fall. Schön, dass ich hier bin.
Wir drücken die Daumen für die Rückfahrt, springen aber gleich rein in die spannenden Themen. IKEA ist ja eine Marke, da kann ja jeder was dazu sagen. Und natürlich frage ich auch dich zu deinem persönlichen IKEA-Erlebnis. Willst du es uns verraten? Was hast du zuletzt bei euch gekauft? Und was ist so über die vielen Jahre hinweg, in denen du das Unternehmen ja schon begleitest, so dein All-Time-Favorite?
Naja, du kannst dir vorstellen, dass ich bin jetzt fast 20 Jahre, über 20 Jahre bei IKEA, meine Wohnung doch einen gewissen IKEA-Touch hat, um zwar so auszudrücken, aber mein letzter Einkauf war tatsächlich ein Garderobenschrank. Das war Nordisa, glaube ich, heißt er. Die Kollegen aus meinem Selling Department müssen mir verzeihen, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, aber es ist ein Kleiderschrank, ein offener aus Bambus, tolles Material und ich brauchte das für die Garderobe neu. Und da passte der wie 1:1 genau in diese Fläche.
Hast du auch mal zu Studentenzeiten so mit IWA begonnen, IWA und PAX?
Na, PAX hätte mir als Student wahrscheinlich nicht erlauben können. Das ist ja schon eine Preiskategorie. Ich glaube, ich habe viel Billy gehabt. Ich habe natürlich auch viele gebrauchte Möbel gehabt, die sich dann so in einem bunten Mix in der ersten Wohnung zusammengetan haben.
Hast du irgendeinen Studenten kennengelernt, der kein IKEA bei sich in seiner Bude, in seiner WG hatte? Ich glaube, es gibt's nicht.
Ich glaube, das ist mit der Studienzulassung, muss man da auch ein Sortiment nachweisen können.
Aber wie du gesagt hast, inzwischen natürlich auch eine enorme Entwicklung und da gehen wir dann auch natürlich drauf ein. Zwischen Kötteböller, Hotdog, Möbel selber zusammenschrauben, IKEA-Katalog, den es ja früher auch gab. Wofür steht IKEA jetzt so für dich?
Na, da sind zwei Perspektiven. Die eine ist natürlich die Perspektive, die ich habe, wenn ich als Kunde auf dieses Unternehmen schaue, auf diese 4 Buchstaben schaue, dann stehen wir für ein
ein tolles Sortiment, ein inspirierendes Sortiment, ein erschwingliches Sortiment und meistens auch mit ganz vielen pfiffigen Ideen. Also schöne Heimeinrichtungslösungen, mit denen man einfach seine Wohnung dementsprechend ausstatten kann. Wenn ich aus der internen Perspektive draus gucke, ich bin ja ein paar Jahre schon IKEA-Mitarbeiter, dann ist das tatsächlich für mich was, wo ich die Firmenkultur, dieses permanente, wir sind auf dem Weg, das ist keine Unzufriedenheit, sondern was ganz Positives. Ich will alles verbessern, ich will doch mal was hinterfragen und wir experimentieren viel, wir sind sehr offen für neue Ideen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr geschätzt habe, Thema IKEA aus der internen Perspektive auch.
So aus der externen Perspektive werdet ihr, glaube ich, nach wie vor sehr, sehr stark verbunden mit dem Thema Gastronomie rund um das Angebot, was man dort vor Ort hat, dass man sagt, man kann mit den Kindern dann eben auch hingehen. Das Softeis und der Hotdog sind ja irgendwie schon Legende hier und die Caterpillar. Früher war das ja auch das Thema IKEA-Katalog, man ja auch überall gesehen dann in den Wohnzimmern dann auch liegen. Und ich weiß, wir hatten ja hier schon mal Besuch von IKEA. Michael Mette war 2021 bei uns. Da gab es den ja, glaube ich, noch den Katalog. Oder auch schon nicht mehr. Auf jeden Fall ist der schon weg, so gedanklich. Oder ist es doch noch so, dass man manchmal sich dabei ertappt und sagt, gut, diesen Touchpoint hin zum Kunden hätte man schon auch noch gerne. Oder der war schon irgendwie auch schön. Oder gab auch eine Möglichkeit, eine Marke zu inszenieren.
Der IKEA-Katalog war ja ein tolles Medium. Das war ein ganz ikonisches Werk, was ja durch jedes Jahr eine wahnsinnige Auflage hat. Ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann mal einer unserer Kommunikationsspezialisten gesagt hat, wir haben eine höhere Auflage als die Bibel, weltweit von der Thematik her. Und natürlich war das ein tolles Medium. Aber wir müssen uns natürlich auch mit der Zeit dahin entwickeln, wo unsere Menschen uns tatsächlich auch wahrnehmen. Ein Großteil unserer Menschen blättert nicht mehr durch Kataloge und hat diesen Katalog da. Der wird immer gerne in Empfang genommen, der hat aber nicht mehr diese dieses Durchblättern, dieses Eselohren dran machen, sich Seiten markieren und ähnliches, wie es das in der Vergangenheit war. Diese Rolle hat ganz, ganz viel aus der Verbrauchersicht, das klassische Social Media übernommen oder auch Webseiten übernommen, wo sich dort unsere Verbraucher die Informationen holen, wo sie sich inspirieren lassen, sodass wir dann irgendwann gesagt haben, wo investieren wir Geld oder wo investieren wir auch Energie, ist es den Katalog, der einen Peak verursacht zu einem bestimmten Zeitpunkt, meistens im Juli, August, in der dann gelauncht wurde, oder investieren wir die Energie tatsächlich über das gesamte Jahr hinweg mit verschiedenen kleinen Peaks. So die Entscheidung haben wir, glaube ich, bisher nicht gemacht.
Bevor wir in die Gegenwart, und da gehört ja, glaube ich, auch so Themen, wie du es ansprachst, eben neue Wege hin zum Kunden, ganz stark dazu, Gegenwart und Zukunft schauen, nochmal so ein ganz kurzer Blick zurück. Ihr seid ja eine Branche jetzt von außen betrachtet, die durch so ein echtes Wellental jetzt gegangen ist in den letzten Jahren, also beginnend mit der Corona-Krise, die, glaube ich, ja für die Möbelbranche, zumindest für Teilsegment, ja durchaus sehr, sehr positiv sich auf den Umsatz ausgewirkt hat. Die Leute waren viel zu Hause, haben gemerkt, gut, könnten auch ein bisschen schöner hier machen. Über jetzt diesen Nachfragerückgang an der Stelle hin zu einer tatsächlichen Rezession, wo wir merken, Kaufkraft geht ja dann auch zumindest in einzelnen Segmenten dann auch zurück. Wie hast du das selber dann erlebt? Habt ihr die gleichen Zyklen? Also kann man sagen, ist bei euch jetzt, sag ich mal, ähnlich. Peak jetzt am Anfang zu Corona, dann dieses Tal, dann kommt ja noch dieser Vorzieheffekt durch Corona in vielen Fällen dazu. Ich sage, gut, ich habe jetzt schon den schönen Packschrank mir geleistet, jetzt vor 3 Jahren. Dann werde ich ja jetzt nicht sagen, jetzt mache ich nochmal den nächsten, sondern da schiebe ich mein Geld ja auch in andere Themen dann auch rein. Seid ihr da so zyklisch, wenn man so sagen darf, so mitgegangen? Oder würdest du sagen, ihr habt euch da ganz anders entwickelt?
Wir haben uns da nicht anders entwickelt. Also unserer Wahrnehmung war der Heimeinrichtungsmarkt ja Ende 2019 vor Corona relativ langweilig. Das war halt ein Markt, der ein bisschen mehr sich immer mehr digital entwickelt hat, aber der so von der Größe eher, von dem uns die Deutschen ausgegeben haben zur Heimeinrichtung, hat sich das über die Jahrzehnte hinweg nicht wirklich massiv verändert. Und dann kam halt Corona und Corona hat halt eine Menge mitgemacht. Am Anfang natürlich geschlossene blaue Boxen. Wenn unsere Store schließen, können wir nicht mehr verkaufen. Da hatten wir Gott sei Dank schon ein extrem gutes Online-Geschäft aufgebaut, hatten Gott sei Dank schon die Voraussetzungen für so Sachen wie Click und Collect geschaffen, um überhaupt noch etwas in dieser Schließung tatsächlich mitzunehmen. Und dann haben wir genau das gespürt, was du gerade angesprochen hast. Dann haben wir eine extreme Nachfrage mitbekommen, weil Menschen festgestellt haben, ich war eingesperrt in meinem Zuhause, ich musste mich mehr mit dem Thema Corona beschäftigen, verunsichert, weil plötzlich über Pandemie geredet worden ist. Und dieses, ich baue mein Heim als eine Zufluchtsstätte um, als Beispiel, das haben wir tatsächlich ganz extrem in der Möbelbranche, aber natürlich auch bei uns gemerkt, um dann festzustellen, also Menschen wollen sich neu einrichten, sie wollen sich schöner machen, sie wollen natürlich auch andere Funktionalitäten machen. Ich habe plötzlich kam das Homeoffice-Thema in die Welt,
Aber nicht jeder hat ja automatisch ein Arbeitszimmer und ist in der Lage, tatsächlich auch seinen PC so wegzupacken, dass er nicht stört, wenn ich in dem Wohnzimmer war. Es kamen ganz viele neue Funktionen dazu. Plötzlich war total viel Bewegung auf dem Heimanrichtungsmarkt. Und das haben wir natürlich gemerkt. Das haben wir dann so ein, zwei Jahre nach dieser großen Corona-Schließungswelle haben wir das natürlich gemerkt. Und dann kam Warenverfügbarkeit dazu. Das kam ja parallel mit Corona, weil durch Corona Häfen geschlossen sind. Gut, ungünstigerweise ist auch noch so ein kleiner Frachter in Suezkanal stecken geblieben. Der hat dann auch nochmal zu versorgen. Das kannten ja die Deutschen auch nicht. Die kannten ja auch nicht plötzlich sind Regale leer und ich kann plötzlich was nicht kaufen. Das heißt, jetzt änderte sich das Ganze. Dann kam aus unserer Sicht die Inflation, alles wird teurer. Wir wurden natürlich in Teilen teurer, haben wir jetzt gerade versucht, wieder massiv gegenzusteuern. Und da merken wir plötzlich, jetzt haben wir einen Dämpfer wieder drauf. Das ist genau die Entwicklung, die wir gerade sehen. Wir haben natürlich einen Sättigungseffekt durch die Corona-Jahre. Einen Packschrank muss ich nicht alle drei Jahre neu kaufen. Der kann deutlich länger halten. Ich habe weniger Geld im Portemonnaie. Ich habe hohe Kosten in anderen Ausgabenbereichen, die dazu einfach auch führen, dass das Thema Heimanrichtung nicht mehr die höchste Priorität hat. Und ich glaube, in dieser Dämpfungswelle sind wir gerade, schwimmen wir gerade. Und da ist es einfach interessant zu sehen, wann wir da jetzt wieder rausmarschieren, ob das in 25 ist oder ob es eventuell auch erst in 26 ist.
Und spürt ihr da vielleicht auch einen Druck, der auch dir bekannte Kollege Uwe Krüger hat ja hier immer im Haus darauf hingewiesen, IKEA ist nicht Möbelhändler, Möbel und Wohnaccessoires. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr bei dem Thema Wohnaccessoires ja jetzt auch durch diesen Preisdruck im Markt insgesamt ja auch verstärkt neue Wettbewerber gibt. Also ich meine, Teile des Sortiments finde ich ja beim Discounter ganz klassisch, auch bei Action. Dann kommen noch die Chinesen hier dazu, chinesische Plattformen, Temu. Spürt ihr sowas? Und da ist es dann doch eine ganz andere Customer Journey, andere Zielgruppen, andere Motivation. Muss ich die Leute vielleicht doch in die oft zitierten Teelichter zu verkaufen oder Leben grün dann doch eher physisch auf die Fläche bringen in einem gewissen Kontext?
Ich glaube, also spüren tun wir das mit Sicherheit irgendwo. Aber natürlich ist es schwierig zu sagen, wir spüren diesen Mitbewerber, wir spüren diese Entwicklung. Es ist eine große Bemengelage aus verschiedenen Situationen, die wir haben. Ich glaube, viel mehr spüren wir zurückhaltendes Verbraucherverhalten. Viel mehr spüren wir deutlich höhere Online-Anteile bei geschulten Sortimenten, die wir natürlich auch anbieten. Natürlich merken wir auch, dass man Teelichter bei Action auch sehr gut kaufen kann. Und natürlich merken wir wahrscheinlich auch, dass Temu in irgendeiner Form plötzlich Accessoires günstig verkauft. Ob wir das in den Zahlen 1:1 abbilden können, wage ich momentan noch zu bezweifeln. Weil da merkt man einfach auch bei Temu, ja, die sind da, aber die spielen auf unserem Bereich noch einmal eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Aber die Konkurrenzsituation im gesamten Heimeinrichtungsmarkt oder Sektor ändert sich einfach. Früher haben wir uns nur über die großen Möbelhändler haben wir uns Gedanken gemacht. Das war unsere Konkurrenz, das war die Möbelverkäufer. Dann kam irgendwann Amazon verkauft auch noch Möbel, Otto verkauft Möbel oder Home24 verkauft Möbel. Das heißt, die Onliner wurden immer stärker. Jetzt ist es genauso, was wir merken, die Lebensmittelgroßhändler, die ganzen Discounter wie Action und Co. bieten plötzlich in unserem Bereich auch Sortiment an. Das heißt, die Konkurrenzsituation allgemein verändert sich. Da kann ich momentan aber nicht sagen, das ist jetzt der jetzt plötzlich große Stücke weg. Wir haben ja den Vorteil, dass wir noch eine relative Größe haben. Da merken wir das noch nicht ganz. Aber ja, Konkurrenzsituation verändert sich einfach.
Du hattest vorhin Click and Collect angefangen. Das finde ich ja ganz spannend. Da hatte man jetzt von außen betrachtet auch das Gefühl, ist vielleicht gar kein Service, der jetzt so stark gepusht wird von euch, wenn man sagt, gut, natürlich, wenn der Kunde sich das einfach hinten schön an der Rampe abholt, dann läuft er eben nicht mehr durch den Laden durch. Ich habe weniger Möglichkeiten, ihn dann noch zu inspirieren, auch was anderes zu kaufen. Aber in der Pandemie war er dann eben sehr schnell da. Und ich gestehe auch, ich habe erstmals während der Pandemie den genutzt und der hat auch sehr gut funktioniert. Seither, ehrlich gesagt, aber dann auch wieder nicht mehr. Seither hat mich dann meine Frau dann doch immer dazu gebracht, dann doch zu euch zu fahren. Ist das was, was ihr auch feststellt, dass jetzt schon ein bisschen diese Services wie Click and Collect jetzt doch wieder ein bisschen weniger genutzt werden und dass man doch wieder stärker in sein klassisches Einkaufsverhalten zurückgefallen ist?
Eher das Gegenteil. Also man muss dazu sagen, die Corona-Pandemie war natürlich für die Weiterentwicklung von Click and Collect ein Wahnsinnial. Wir haben damit ja vorher schon experimentiert, wir haben vorher schon ausprobiert, funktioniert das, wollen wir das, wie können wir das umsetzen. Das bedeutet natürlich schon, man muss sich mit Arbeitsweisen beschäftigen, man muss sich mit dem Setup im Store beschäftigen, und allen anderen Faktoren, die dafür notwendig sind, das gut zu erfüllen. Der Druck durch Corona war dann einfach da, es zu tun. Der Vorteil war, danach hatten wir ein fertiges Konzept. Also allgemein fertiges Konzept. Und was wir jetzt tatsächlich merken, und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile unseres Unternehmens, und was ich ganz am Anfang erwähnt habe, wir sind ja immer auf dem Weg. Wir testen ja immer, wir versuchen ja alles Mögliche, um rauszukriegen, ob wir noch näher an unsere Kunden kommen können. Und was wir tatsächlich merken, Click & Collect ist ein Angebot, was sehr, sehr gerne von Kunden wahrgenommen wird. Weil wir haben halt unterschiedliche Kundengruppen auch. Also du hast ja nicht nur den Kunden, der durch den kompletten Gang möchte und sich einmal das komplette Einkaufserlebnis von IKEA in einer blauen Box anschauen möchte, sondern es gibt genug Kunden, die sagen, ich brauche jetzt die Ware, die brauche ich bitte so vorkommissioniert und die möchte ich gerne abholen. Die möchten wir ja bedienen. Und für die haben wir jetzt eine Lösung und davon gibt es mehr als ausreichend. Und wir sehen gerade, dass Click & Collect tatsächlich eine der Services ist, die bei uns extrem gut angenommen sind, die unser Online-Geschäft, jetzt sehen Click & Collect im Online-Geschäft, weil ich jetzt online bestelle, tatsächlich deutlich fördert.
Schaut ihr da noch tiefer auf diese Click & Collect Kunden? Also sind das aus deiner Sicht Kunden, die ich sonst vielleicht sogar verloren hätte? Oder sind das Kunden, die man dann ein Stück weit natürlich für diesen Einkauf dann einfach bei der Fläche verloren hat und die dann eben nicht mehr in Schlammlinien sich durch eure Räume dann entsprechend bewegen? Glaubst du, das sind, wenn ihr dieses Angebot gar nicht anbietet, weil die sind gut, ich habe so wenig Zeit, ich möchte schnell zum Funkzeit, ich möchte, das ist ja vielleicht auch ein Thema, also ich möchte auf jeden Fall die Sicherheit haben, dass ich dieses Produkt auch kriege, dass die Verfügbarkeit hier da ist und dann schnell weg. Oder stellt ihr fest, die fahren zu euch, Click & Collect und vielleicht, das können wir durch die IKEA-Card vielleicht ja dann auch irgendwie verschenken, gehen die dann trotzdem noch in den Laden oder ersetzt es dann doch den Besuch im Store eher?
Die Herausforderung ist ja, dass wir eigentlich nicht in diesen Kategorien denken, verlieren wir dann Kunden, sondern wir wollen ja da sein, wo unsere Kunden sind. Und wir wollen dem Kunden den Service anbieten, den er für seine jeweilige Lebenssituation in irgendeiner Form benötigt. Das gilt sowohl für die Kommunikation, wenn es um die Plattform geht, wo wir präsent sind, als auch natürlich fürs Fulfillment, nämlich wie bekomme ich meine Ware. Und da gibt es bei 80 Millionen Deutschen eben auch unheimlich viele verschiedene Menschen und Typen. Und für die wollen wir ein Angebot erreichen. Deshalb würde ich nicht in dieser Kategorie denken, verliere ich Kunden oder gewinne ich Kunden. Wenn ich eine IKEA-Küche benötige, dann oder mich entschieden habe, die zu kaufen, dann würde ich mir die wahrscheinlich auch manuell holen. Und nicht diesen, also selbst wenn es diesen Service nicht gibt. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich das Erlebnis mit dieser Marke IKEA habe, die sagt, oh, cool, ich kriege hier meine vorkommissionierte Ware. Ich für meinen Teil brauche jetzt gerade nicht den langen Weg ins Einrichtungshaus. Ich möchte jetzt meine Ware einfach so abholen, dann kann ich diesem Kunden exakt das richtige Angebot geben. Und das ist, worum es ja geht. Es geht ja nicht darum, den Kunden von A nach B zu schieben, sondern zu sagen, okay, ich bin als großes Unternehmen in der Lage, dir jedes Angebot zu machen.
Super spannend. Du hast ja Online-Geschäft eben selber dann auch angesprochen. Willst du was zum konkreten Anteil hier sagen, hier Online-Anteil bei euch? Insgesamt ja eine Branche, eine Nachzüglerbranche. Ich habe jetzt den Durchschnittswert gar nicht parat. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht 8% Online-Anteil in so einer Kategorie.
Das ist gar kein Geheimnis. Das steht, glaube ich, sogar in unserem Geschäftsbericht. Wir haben einen Online-Anteil von ungefähr 25% momentan. Da gehört Online-Bestellung und Click & Collect zu, also beides, weil wir eine andere Perspektive haben. Das heißt, ungefähr ein Viertel unserer Kunden kauft Ware, indem sie im Internet diese Ware bestellen und in irgendeiner Form entweder sich abholen oder sich liefern lassen.
Und wahrscheinlich, messt ihr das auch, wahrscheinlich ja häufig auch Kunden, die einmal den Online-Kanal nutzen, das würde ja auf deine Argumentation, und einmal gehen sie dann eben in das Ladengeschäft. Oder gibt's jetzt auch reine Online-Kunden? Schaut ihr euch das an? Also ich erinnere mich an eine Diskussion hier, Fressner macht so eine KPI, Omni-Channel-Kunden, weil die einfach mehr kaufen, häufiger kaufen, größere Bons haben. Schaut ihr so auch drauf?
Haben wir natürlich auch, aber Online-KPIs sind immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil wir natürlich auch noch einen großen Anteil an Cash and Carry haben. Und ja, wir möchten natürlich, dass unsere Kunden auch ihre IKEA-Family-Karte vorzeigen bei jedem Einkauf. Das haben wir natürlich nicht immer. Eigentlich auch hier wieder die Frage, diese Abgrenzung zwischen On- und Offline, dieses Gesamtkonglomerat dort, die Herausforderung ist, Kunden kaufen heutzutage online. Die machen sich halt keinen Gedanken darum, ob das jetzt ein Online- oder ein Offline-Kauf war oder ähnlich ist, sondern sie haben gerade den Bedarf, ein bestimmtes Produkt bei einer bestimmten Marke zu kaufen. Und wenn Sie den Bedarf gerade abends um 21 Uhr auf Ihrer Couch haben, dann kann es gut sein, dass Sie die einfach bestellen, die Ware. Es kann aber auch genauso gut sein, dass Sie sich die nur anschauen und nächsten Tag bei uns in einen unserer Stores gehen und dort abholen. Das hängt tatsächlich von jedem Kunden individueller. Und genau das
Übergreifende, das Ineinandergreifende zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, sowohl der Bestellung, also dem Anfang der Reise, als auch nachher der Fulfillment der Reise, macht ja genau dieses Omnichannel-Thema so spannend.
Und ich glaube, es ist auch ein flammendes Plädoyer, dafür ich predige auch immer, eher von Customer Centricity zu reden und nicht in den Kanälen. Kanäle ist ja eine Handelssicht, eine Händlersicht. Die Kunden interessieren die Kanäle am Ende des Tages gar nicht. Auf der anderen Seite der Händler muss natürlich so denken, weil er hat ja nun mal gewisse Kanäle und die muss er ja dann auch entsprechend verknüpfen. Und ich meine, bei einer Größenordnung von 25% heißt es ja, da bin ich ja schon in einem Bereich drin, wo ich sage, das macht ja auch irgendwas mit den Store-Konzepten. Also da muss ich ja dann sagen, gut, brauche ich vielleicht weniger Stores, brauche ich vielleicht andere Stores, brauche ich vielleicht andere Laden, muss ich vielleicht meine bestehenden Laden vielleicht auch anders nutzen, wenn wir uns Click-and-Collect-Systeme anschauen, obwohl ihr da mit dem grünen Wiesen ja, sag ich mal, wahrscheinlich sehr gute Voraussetzungen habt, da dann auch die entsprechenden Click-and-Collect-Konzepte umzusetzen. Wie groß würdest du diesen Impact jetzt hier dann sehen? Ist das Online-Geschäft schon in der Größenordnung, oder sagt, wir denken dann auch schon Store-Konzepte neu, also jetzt abseits von diesem, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, Piloten, Innenstädte und kleinere Lagen, aber auch so die klassischen Stores, denkt ihr die schon vielleicht ein bisschen anders oder denkt ihr dann auch, brauchen wir überhaupt noch so viele, brauchen wir noch diese Flächenabdeckung?
Nein, ich komme wieder zurück auf das Thema, dass es eigentlich immer um das Omnichannel-Erlebnis geht. Wir haben natürlich mit 25% Anteil, da gibt es Kollegen, die können da viel, viel ausführlicher und noch tiefer darüber berichten. Natürlich macht das was mit einem Gesamtoperativkonzept in einem Store, in einem Zentrallager und so weiter. Das war große Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir erstmal lernen mussten als stationärer Retailer, wie macht man denn online? Wie macht man online in einer Qualität oder auch in einer Performance, um tatsächlich aus Sicht des Kunden, aber natürlich aus den internen KPIs für beide eine Win-Win-Situation draus zu machen. Das ist die eine Variante. Und natürlich überlegen wir uns permanent, welche Rolle hat denn ein Store? Welche Rolle hat denn ein bestimmter Touchpoint, also ein Planungsstudio, ein Click-and-Collect-Start und so weiter? Es geht ja immer darum, zu verstehen aus der Verbrauchersicht, wie komme ich möglichst nah an den Kunden? Was ist der Bedarf des Kunden und wie erfülle ich mit dem, was wir haben, natürlich die Kundenerwartungen am besten? Und ich komme mal zurück auf die, weil du gerade sagst, auf der grünen Wiese. Diese Stores haben natürlich weiterhin ihre Berechtigung. Das ist das Erlebnis, das ist der Kontaktpunkt zu einer Marke. Da kann ich durchmarschieren, da kann ich Produkte anfassen, da kann ich alle unsere 10.000 Produkte erleben, anfassen, fühlen, mir ein Bild von diesen gesamten Sachen machen. Dementsprechend wird dieses Store immer eine Riesenrolle haben. Wir reden nicht davon, dass wir plötzlich nur noch alles online erfüllen, sondern wir wollen ja genau das, was der Kunde möchte. Er möchte dieses Zusammenspiel haben und er gibt uns auch ein sehr klares Feedback. Ich möchte offline kaufen, ich möchte anfassen, ich möchte etwas berühren, ich möchte eine Marke erleben. Aber wenn ich nicht keine Zeit habe, wenn ich keine Lust habe oder warum auch immer, dann möchte ich halt auch online bestellen oder eben abholen oder was auch immer. Und genau diese Kombination ist, und ich komme wieder darauf zurück, wir sind in der Beziehung ein großes Testland, nicht Testland als Land Deutschland, sondern ein Testunternehmen, die lieben es, auch Sachen auszuprobieren. Anders kriegt man ja den wirklichen Nutzen, den wirklichen Benefit von verschiedenen Lösungen auch nicht wirklich raus. Also testen, wie die Planungsstudios funktionieren, wir testen, wie Click und Collect funktioniert, wir testen, wie Click and Collect Near You, also klassische Abholstationen, so irgendwie so Paketboxen, außerhalb unseres Stores funktionieren. Und dann entscheiden wir irgendwann, wo macht es Sinn, wo macht es überhaupt keinen Sinn.
Super interessant, weil man so von außen betrachtet so das Gefühl hat, so vielleicht vor 10 Jahren, 15 Jahren wahrscheinlich eher, sah ja in IKEA in Dubai jetzt auch nicht anders aus als in IKEA am Putzweiler Hof, mehr oder mehr. Also, dass man das Gefühl hatte, ein Konzept wird mehr oder minder ausgerollt. Jetzt zeige er schon seit vielen Jahren tatsächlich dabei, auch das bei Flächenkonzepten zu machen, was du gerade sagst, damit zu testen. Ich glaube, so einer der ersten, Hamburg, erinnere ich mich, so Innenstadt, ein kleines Konzept. Dann zeige er jetzt mit Planungsstudios, das ist speziell Planungsstudios ja jetzt auch unterwegs. Wie weit seid ihr da aus eurer Sicht? Habt ihr da schon so die Konzepte klar und wenn ihr sagt, das ist so eigentlich eine Grundkonzeption, mit der man die nächsten Jahre agieren kann? Oder ist es doch noch sehr, sehr Test, sehr, sehr, sehr Pilot? Erstmal ausprobieren, kommen die Leute in so ein Planungsstudio, wundern die sich, dass man da gar nicht in den Keller kommen kann und solche Geschichten?
Nee, bei uns ist nichts schwarz-weiß. Also natürlich sind die Planungsstudios mittlerweile sehr konzept. Abgestirbt. Und das ist natürlich auch nicht, was Deutschland sich jetzt mal in einer kleinen Ecke ausdrückt, sondern wir sind ein Konzeptunternehmen, wir bleiben ein Konzeptunternehmen und
Wir hatten auch früher schon verschiedene Konzeptlösungen für verschiedene Größen von Stores und ähnliches. Und genauso gibt es jetzt Konzeptlösungen für innenstädtische Stores und Planungsstudios für ähnliche Sachen, um das schon auf einen einheitlichen Standard zu bringen. Dann kann natürlich ein Planungsstudio 300 Quadratmeter haben oder 800 Quadratmeter haben. Aber ein Planungsstudio wird keine 25.000 Quadratmeter haben. Also das sind andere Möglichkeiten. Und auch hier, selbst wenn das Konzept da ist, merken wir dann ja plötzlich, wo funktioniert etwas gut, wo funktioniert es weniger. Wo müssen wir vielleicht das Sortiment ein bisschen anpassen, wo müssen wir die Art und Weise, wie wir es präsentieren, anpassen. Die Planungsstudios sind ja relativ aus einer ganz einfachen Idee entstanden. Wir sind auf der grünen Wiese, im Normalfall mit den Stores, und dementsprechend weit weg für Menschen, insbesondere in Innenstädten, die zum Beispiel keine Autos haben. Die haben nicht wirklich Lust als Verbraucher, mich da 40 Minuten ins Auto zu setzen und dahin zu fahren. Und jetzt nimm mal, deshalb heißen sie ja Planungsstudios, jetzt nimm dich mal als Verbraucher hin und sag, ich plane eine Küche, oder wir können ja auch große Packskombinationen planen, die kommen schon fast an die Komplexität von so einer Küche. Das ist ja nicht so ein One-Shot. Das heißt, du fährst ja dahin, du hast eine Idee, du fängst an zu planen. Dann gehst du nach Hause und überlegst, meine Küche, das ist jetzt der erste Entwurf, der gefällt mir, ich muss doch noch machen. Das willst du nicht mit jedes Mal Fahrzeit 40 Minuten warten. Also versuchen wir näher an die Verbraucher zu kommen, näher an unsere Kunden zu kommen und ihnen die Möglichkeit zu geben, für den Spezialfall was Großes, wie eine Küche zu kaufen, da hast du die Möglichkeit, IKEA direkt um die Ecke zu haben. Und da kannst du dich in einer auch deutlich andere Atmosphäre als in einer unserer großen Geschäfte mit den Kollegen zusammen hinsetzen und kannst deine perfekte Wunschküche planen. Aber eben in der Methodik ist es so um die Ecke, dass du da auch zweimal hinfahren kannst oder dreimal. Also der Gedanke ist immer, wie komme ich näher tatsächlich für einen Kunden und bei den Planungsstudios für ein bestimmtes Sortiment. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf den Planungsstudios jetzt eine Planung für Küchenzubehör machen, wäre vielleicht nicht ganz so gut. Aber die großen, komplexen Sachen brauchen einfach Zeit.
Das ist ja auch eine, sag ich mal, hier, was du ansprachst, hier Küche oder komplexe Schranksysteme, ist ja auch so ein Paradebeispiel. Da könnte man jetzt auch schwarz-weiß sehen, da gibt es ja auch viele Augmented Reality-Themen. Ich erinnere mich auch von Kollegen aus dem CE-Bereich. Du kannst dann in der Küche dann den Kühlschrank aufmachen und kannst da virtuell auch reingucken. Oder du kannst dann das Gleiche mit dem Ofen und Ähnliches dann auch machen. Aber irgendwie ist es ja doch nicht so ganz das Gleiche. Ist es so, dass ihr diese Möglichkeiten auch kombiniert jetzt denkt, dass man sagt, gut, könnte ja auch eine Customer Journey beginnen, dass ich dem Kunden die Möglichkeit gibt, an seinem Rechner dann schon Sachen zu konfigurieren, zu machen und dann vorkonfiguriert ins Ladengeschäft zu geben. Sehen wir bei Rose Bikes beispielsweise, Fahrrad ist ja auch ein komplexes Thema oder kann eins werden. Hier, man konfiguriert es vor, man bringt dann im Prinzip die Datei auf welchem Wege dann auch immer mit in das Studio und dann schaut man sich das Fahrrad mal in echt und in groß und in allem um an. Seht ihr das auch so kombiniert? Also die erste Küche, das ist so komplex. Man möchte es fühlen, man möchte es anfassen, man möchte den Wasserhahn mal vielleicht testen oder was es dann auch immer ist. Das bleibt so.
Die große Herausforderung bei diesen technischen Neuerungen ist ja immer, dass sie sehr schnell zu irgendwelchen unnützen Spielzeug verkommen. Also ich kann mich noch an Diskussionen erinnern vor ein paar Jahren, da war Digitalisierung, ich stelle da einen Monitor im Verkaufsfläche. Das macht überhaupt keinen Sinn, das hat nicht den Mehrwert, sondern wir müssen rausfinden, die digitalen Möglichkeiten, welchen Mehrwert liefern sie für unser Kunden. Und ich komme jetzt mal zu diesem Thema VR-Brille, und es ist nicht nur die VR-Brille, es können auch andere Möglichkeiten sein. Die größte Herausforderung für einen Kunden, der eine Küche kauft, ist, dass er sich seine Küche wirklich vorstellen kann. Da steht was auf einer Planung, dann hättest du vielleicht noch einen schönen Monitor oder so eine 3D-Skizze gedreht. Das ist aber, selbst wenn es die Maße seines Raumes sind, nicht ein Raum. Das ist nicht die Küche, in der er sonst bisher steht und kocht und lebt, sondern das kann er sich nicht vorstellen. So, wie kann Technologie mich unterstützen, um den Nachteil einer Planung tatsächlich wegzubekommen? Und genau diese Lösungen, die versuchen wir gerade anzubieten. Und das ist dann etwas wie zum Beispiel eine VR-Brille, wo ich vielleicht eine Küchenplanung automatisch übernehmen kann und mir anschauen kann, jetzt stehe ich in meiner Küche und drehe mich und dann habe ich einen ganz anderen Eindruck davon. Das können aber auch, wir haben auch mit sowas experimentiert, große Videoleinwände sein, wo ich in einen Raum reingehe, wo um mich herum Videoleinwände sind und ich live ohne Brille mich umgucken kann in meiner Küche, weil nämlich rund um meine Küchenwände aufgebaut sind. Es geht nicht darum, diese technische Spielerei als Spielerei zu sehen, sondern zu gucken, wie kann sie mir in irgendeiner Form einen Mehrwert für unser Kundenerlebnis geben. Und da experimentieren wir natürlich. Und da geht es ja nicht nur um die Frage, welchen Mehrwert habe ich, sondern natürlich auch, wie lässt es sich technisch umsetzen, wie lässt es sich mit Systemen kombinieren und so weiter und so fort. Und da sind wir permanent auf dem Weg. Nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel. Unsere IKEA-App ist in der Lage, mittlerweile, ich glaube, noch nicht ausgerollt auf alle Häuser, aber schon getestet in vielen Häusern, Kundenwegleitsystem in den Store zu machen. Das Also ich sage, ich möchte zu dem Produkt und dann bringt die mich im Store tatsächlich zu der Stelle. Das ist dafür da, ein Problem unseres Kunden zu lösen. Wir haben ein riesiges Einrichtungshaus mit vielen, vielen Gängen. Da ist es manchmal nicht ganz so einfach, etwas zu finden. Das hilft. Das war der Grund für dieses Wegsystem. Nicht, weil wir fancy, wir machen eine Indoor-Navigation basteln.
Ja, das ist auch die Scan-and-Go-Funktion hier bei euch ist ja richtig, richtig klasse und halt ein echter Mehrwert bei diesen großen Regalflächen, die ihr habt. Das lädt ja sehr stark auf das Thema dann auch Effizienz, hier den Einkauf dann auch effizient abzuwickeln, nicht da stundenlang irgendwo zu suchen nach den Sachen. Wie seht ihr so aktuell das Thema Erlebnis? Wir reden natürlich immer gerne über den Erlebniskauf und das große Erlebnis. Viele Käufe sind nun mal Versorgungskäufe. Deswegen hat ja Effizienz auch absolut seine Berechtigung. Aber so von außen betrachtet würde ich sagen, ihr lebt ja schon auch davon, dass es vielleicht für Kunden auch ein Erlebnis ist, erstmal frühstücken zu gehen, dann die Kinder vielleicht irgendwo zu parken hier in Smallland und dann eben in Ruhe sich ein paar Sachen dann noch anzuschauen. Das ist ja eher ein Erlebniskauf. Seht ihr, dass das vielleicht schwieriger wird, weil die Leute im Moment doch sehr zielgerichtet sind und versuchen vielleicht einfach nur das Beste aus ihrem Budget dann rauszukriegen. Seht ihr, dass sie vielleicht andere Ansprüche da jetzt haben an den Erlebnis? Man hat ja das Gefühl so, diese Erlebnissituation, die ich jetzt skizziert habe, ist ja eine, die gibt ja schon vergleichsweise lange. Es ist immer noch das Gleiche. Wie schaut ihr also auf Erlebniskauf bei IKEA?
Das hat ganz viel was mit der zukünftigen Rolle auch des Stores zu tun. Was bedeutet Erlebnis in der heute und was bedeutet auch Erlebnis in der Zukunft? Was wir wissen ist, dass Verbraucher eben Spaß beim Einkaufen haben wollen. Relativ simpel. Die interessieren sich für die gesamten technischen Abläufe im Hintergrund wirklich nur extrem bedingt. Die wollen, dass es funktioniert, dass ihre Ware irgendwann da ist. Das, was den Unterschied als Marke macht, mich als Verbraucher tatsächlich auch dazu triggert, irgendwo eine Marke zu wählen, ist ein Kundenerlebnis. Weil im Normalfall bekomme ich einen Großteil der Produkte überall woanders auch. Und ich kann eben auch online was bestellen. Da kriege ich sogar bis nach Hause. Der große Unterschied ist, wir haben wunderschöne Stores mit einer wahnsinnigen Fläche, mit extrem hoher Inspiration, mit extrem hoher Auswahl, Sachen anzufassen, auszuprobieren, sich anzuschauen. Und dieses Browsing, also dieses durch die Gegend schlendern und laufen, ist immer noch der Hauptgrund, warum Kunden tatsächlich oder Besucher in unsere Stores kommen, weil sie nämlich durch die IKEA-Landschaft schlendern wollen. Und das müssen wir und das werden wir weiterhin als den großen Benefit unserer stationären Einheiten tatsächlich auch sehen, weil das ist das, was der Kunde haben möchte. Online bestellen, etwas nach Hause geliefert zu bekommen, da ist relativ wenig Emotionen bei. Das ist vielleicht noch die Inspiration auf Social und die Inspiration auf einer Webseite, aber der reine Bestellprozess ist klicken, klingelt und die Ware ist da. Den Unterschied, den machen wir, indem wir anfangen, inspirativ damit zu arbeiten. Und da gehört natürlich ein Restaurant zu, da gehören natürlich die Shirtpull dazu, da gehört natürlich der Hotdog zu. Das wird es auch weiterhin geben und auch geben müssen, weil das ist das, was unsere Kunden, was Verbraucher einfach auch von einem Einrichtungshaus erwarten, wenn sie eben einen Unterschied haben wollen zu mancher Konkurrenz.
Und das heißt dann übertragen auf eure Innenstadtkonzepte, auf die Konzepthäuser, dann gibt es nicht den Kötterböller, sondern den Espresso.
Na, wir selbstverständlich haben wir Espresso in verschiedenen Bars. Wenn ich jetzt in Hamburg, ich weiß nicht, ob die noch existiert, die Bar, ich war schon lange nicht mehr im Altona Store. Aber du bekommst natürlich bei uns auch deinen Kaffee und ähnliches. Und natürlich sollst du dich wohlfühlen, sollst dich austauschen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen bei uns morgens zum Frühstück in unsere Einrichtungshäuser kommen, die auch morgen schon zur Eröffnung an der Tür stehen und darauf warten, tatsächlich ins Restaurant zu kommen und dort zu frühstücken. Das gehört dazu. Das ist das Erlebnis von IKEA. Wir haben gute Produkte, wir haben Preise zu den Produkten. Da macht das dann tatsächlich auch Spaß. Aber genau dieses Thema ist es, etwas auszufinden. Weil letztlich, wir werden ja keine Kaffeebar. Wir sind weiterhin Möbelhändler und wir wollen Einrichtungsgegenstände verkaufen. Aber das kann auch trotzdem Spaß machen. Und das ist genau die Diskussion und das sind genau die Planungen, in denen wir permanent unterwegs sind. Denn es ist so, dass wir nicht heute schon haben. Aber was können wir in den nächsten Jahren tatsächlich noch besser machen? Einer der großen Punkte.
Also, dass es als Erlebnis inszeniert wird, zeigt sich ja unter anderem auch daran. Ich glaube, ihr öffnet ja auch immer eine halbe Stunde früher das Restaurant zum Frühstücken, als dann tatsächlich das Geschäft. Jetzt vielleicht ganz kurz, es rankt sich ja immer die Legende um die Rentner jetzt, die dann eben nur zum Frühstücken kommen und gar nicht dann noch danach hier dann auch bei euch dann noch irgendwas einkaufen. Ist das mehr so eine Legende oder ist es tatsächlich so und ist es euch am Ende des Tages vielleicht auch völlig egal?
Das ist doch super. Wir sind doch herzlich willkommen, wenn Menschen im Ruhestand sind, sich bei uns morgens zu einem Kaffee und zu einem Croissant treffen.
Was Schöneres gibt es doch nicht, wenn Sie sich uns als Heimatrichtungsanbieter ausdenken, bei uns in die Restaurants gehen und sich dort mit Ihren Freunden, Verwandten treffen und dort frühstücken. Also natürlich ist das herzlich willkommen und natürlich wird das auch benutzt. Es gibt tatsächlich Stores, die teilweise morgens schon ihre Kunden mit Anschlag und mit Namen begrüßen können, weil die halt wirklich jeden Morgen kommen. Und das ist doch wunderschön. Also ein viel besseres Lob für eine Marke wie uns und unser Restaurantbetrieb hat es noch nie gegeben, als wenn Menschen sich tatsächlich uns als Treffpunkt ausgesucht haben und dann zu IKEA kommen. Und wenn die dann nur ihren Kaffee und ihren Croissant essen, dann ist das so. Vielleicht gehen sie das ein oder andere Mal dann eben trotzdem noch durch die Ausstellung.
Markus, jetzt haben wir viel über Digitalisierung gesprochen, über Konsumenten, die sehr preisfokussiert sind. Ein weiteres Thema, was ja die Branche Möbelhandel auch stark umtreibt, andere Handelsbranchen natürlich auch, ist Nachhaltigkeit. Wie blickt ihr auf Nachhaltigkeit? Ist für euch jetzt so ein Thema wie die Fundgrube? Ist ein Thema, wollt ihr das, treibt ihr das voran, weil es nachhaltig ist, treibt ihr das voran, weil es Kunden verlangen und wollen, weil es dem Kunden einen Mehrwert bietet oder weil er den Kunden auch vielleicht einen preisgünstigen Kauf dann auch ermöglichen wollt. Sind das Themen, die auch stark unter Nachhaltigkeitsaspekten denken?
Also unsere Nachhaltigkeitsagenda ist deutlich größer als das, was du gerade erwähnt hast. Zu nachhaltig gehört eben auch, wie wirtschaften wir, wie produzieren wir, welche Materialien verwenden wir, wie kann man was wiederverwenden und so weiter und so fort. Inklusive, wie produzieren wir eigene Energie, wie sparen wir Energie, wie sparen wir Abfall. Da gehören so viele Faktoren zu. Das ist eine wirklich sehr, sehr breit bei uns aufgestellte Agenda, weil wir natürlich uns schon darüber im Klaren sind, dass wir als ein ganz, ganz großer Händler natürlich auch einen starken Fußabdruck hinterlassen, wenn wir nicht anfangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das tun wir jetzt schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich und werden es auch weiterhin tun. Um auf das Thema zurückzukommen, was du gerade angesprochen hast, das Thema Secondhand, also gebrauchte Produkte als Beispiel, unsere Fundgrube als das bekannte, übrigens zweite Chance-Markt seit über einem Jahr mittlerweile, haben es umbenannt, weil wir tatsächlich aus der Fundgrube eine andere Wertigkeit machen wollten, weil wir gesagt haben, das sind tatsächlich Möbel, denen wir eine zweite Chance geben möchten. Das ist nicht die Restrampe, sondern das sind tatsächlich gute Produkte, die noch so gut in der Funktion sind, auch in einem Zustand sind, dass die tatsächlich eine zweite Chance verdient haben. Deshalb haben wir es zum Schlicht und Ergreifend eine zweite Chance machen. Aber ja, das ist natürlich ein Thema. Wir haben, wie drücke ich das am besten aus, wir lieben ja unsere Produkte. Ich meine, wir geben den Produkten ja nicht ohne Grund jedem Produkt einen Namen. Und wir sind der Meinung, dass die Qualität grundsätzlich so hoch ist und so gut ist, dass die natürlich auch eine zweite Chance verdient haben. Wir wissen übrigens auch, wir haben letztens mal eine kleinere Frage durchlaufen lassen, wie oft beispielsweise Schränke umziehen und wie oft Schränke auch von einer Wohnung zur nächsten oder innerhalb einer Wohnung in verschiedene Funktionen kommen, sodass man schon sagen kann, das ist alles, aber mit Sicherheit kein Wegwerfprodukt. Und diesen Produkten wollen wir jetzt einfach die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, wir haben die Möglichkeit, du kannst dir gebrauchte Produkte holen und wir verkaufen die dort weiter. Was für uns natürlich auch interessant ist, ist die Frage, wie bringen wir Menschen zusammen, die gebrauchte Produkte verkaufen? Da muss man einfach sagen, ich meine, wir kennen unser Produkt am besten. Warum sollen wir das nicht auch machen?
Ja, auch ein sehr, sehr, werdet ihr wahrscheinlich auch feststellen, sehr wachstumsstarker Markt. Secondhand, hier in Deutschland reden wir kategorieübergreifend inzwischen ja von 16 Milliarden Euro, die allein B2C, also hinzufahren von den Unternehmen zu Konsumenten, hier gehen. Da sind wir auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln. Mit Schrecken stelle ich fest, wie uns wieder die Zeit hier durch die Finger rennt. Markus, lass uns zum Abschluss nochmal wirklich nach vorne gucken. Und zwar, wir treffen uns ja hier Mitte Januar im schönen Köln. Was sind denn für dich, wenn wir erstmal bei 2025 bleiben, so die Top-Themen, die euch umtreiben? Ich frage dich jetzt nicht nach den Rahmenbedingungen. Wir wollen nicht so in die Glaskugel schauen an der Stelle. Aber was wird dich in diesem Jahr besonders umtreiben?
Eine Nachfrage neu zu generieren, also auch darauf zu reagieren, dass wir momentan einen sehr gedämpften Heimatrichtungsmarkt haben, sehr gedämpfte Verbraucherverhalten in diesem Part haben. Das heißt, in unserer Welt, wie schaffen wir es, die Leidenschaft, das Interesse, den Spaß an Heimeinrichtung wieder im Herzen der Deutschen zu kriegen, damit sie den Wunsch haben, auch sich wieder mit Heimeinrichtung zu beschäftigen und auch Heimeinrichtung zu kaufen. Und da ist es aus unserer Sicht, und das ist der zweite große Part, tatsächlich notwendig. Es muss erschwinglich sein. Es muss nicht billig sein, muss für den jeweiligen Menschen, für das Produkt und ähnliches, müssen erschwingliche Lösungen sein, sodass sie nicht nur das Interesse haben, Heimeinrichtung zu kaufen, sondern tatsächlich auch die Möglichkeit haben,
mit ihrem Geldbeutel Heimeinrichtung zu kaufen. Das sind mit Sicherheit zwei großen Themen. Also einmal das Thema Nachfrage wieder generieren und dann auch für die vielen ein erschwingliches Angebot zu präsentieren.
Super spannend. Das werden wir ja dann in Kürze dann auch tatsächlich als Konsumenten dann sehen und ja auch Teil der Entwicklung sein. Schwieriger wird es natürlich jetzt ganz zum Abschluss, wenn wir nach vorne schauen. Ich möchte ja nicht die 10 Jahre hier abringen. Aber wenn wir sagen jetzt, wo steht IKEA in 5 Jahren, um es hier ein bisschen einfacher zu machen, mal so ein paar Thesen von mir. Und dann kannst du sagen, wie weit ich da aus deiner Sicht so von deiner Warte her dann auch weg bin, von dem, wie du das einschätzt. Ich würde mal sagen, wir werden 2025 viel mehr kleine Concept Stores in den größeren Städten dann von euch sehen, viel mehr also diese Planungsstudios. Wir werden sehen, dass wir bei den klassischen Stores von euch vielleicht noch andere Entertainment-Formate kriegen, an die wir heute noch gar nicht denken können, dass vielleicht so ein bisschen dieses Thema Gastronomie auch ausgebaut wird und dass wir dann eben auch einen hohen Anteil, glaube ich, an Click-and-Collect-Käufen haben, zu denen wir dann vielleicht nochmal besonders Zugänge etc. dann auch verschafft. Ich würde vermuten, dass es dann immer noch den Hotdog gibt, immer noch den Caterpillar gibt, immer noch das Smallland gibt und immer noch den Pax und den Billy und den Iba. Das Ganze ergänzt durch neue Produkte, an die wir jetzt noch gar nicht denken.
Ich freue mich, dass du schon so ein klares Bild über die 5 Jahre hast. Gefühlt würde ich sagen, wenn ich die letzten 4 Jahre betrachte, bleiben wir mal bei halbjährlichen Prognosen. Aber ja, natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Thema, wie sieht denn die Zukunft aus? Und ich will es mal auf ein anderes Niveau heben. Gar nicht so konkret, wie du es gerade da formuliert hast. Wir wollen in 10 Jahren noch besser erreichbar sein. Und bei Erreichbarkeit meine ich tatsächlich da sein, wo unser Kunde ist. Das kann aus der Kommunikationsebene stattfinden. Das kann aus der Fulfillment-Ebene stattfinden oder wie Menschen uns begegnen. Also wir möchten da sein, wo die Menschen uns haben möchten, wo sie von uns wo sie sagen, da bringt mir hier tatsächlich etwas und da habe ich Spaß mit. Also wir möchten erreichbarer sein. Dann möchten wir für die vielen erschwinglich sein. Wir möchten ein Sortiment anbieten, was tatsächlich so erschwinglich ist, dass sich möglichst viele Menschen das leisten können. Und auch das wird und ist und bleibt immerhin. Das ist seit 50 Jahren eins unserer Themen und das wird auch in den nächsten 10 oder 5 Jahren weiterhin ein Thema bleiben. Und der dritte Punkt, den ich mit reinnehmen würde, ist, wir möchten noch nachhaltiger werden. Uns ist sehr bewusst, welche Verantwortung wir als ein ganz, ganz großes Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich haben. Und da haben wir uns tatsächlich ganz groß auf die Agenda geschrieben, zu sagen, wir möchten tatsächlich das, was wir anbieten, die Lösung, die wir anbieten, die Art, wie IKEA für die Menschen da ist, tatsächlich das noch auf ein ganz anderes nachhaltiges Niveau heben. Also wenn ich diese 3 Punkte jetzt mal nehme, ganz klassisch, ich bin erreichbarer, ich bin erschwinglicher für die vielen, und ich habe ein nachhaltiges Konzept. Und vor allem, ich bin da, wo unsere Verbraucher und unsere Kunden es haben wollen.
Ein perfektes Schlusswort. Markus, vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Insights und für das tolle Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war die heutige Handelbar mit Markus Oberhoff, Head of Insights bei IKEA, der seinen Teil dazu beiträgt, mit einem klaren und differenzierten Blick, dass IKEA auch in Zukunft erreichbar, erschwinglich und nachhaltig agiert. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann geht es um die perfekte Welle. Lars Wühlender wird bei uns sein von L&T aus Osnabrück. Bundesweit bekannt durch das Erlebnis, das man in diesem Warenhaus auch surfen kann. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Netz.